Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Wir nähern uns langsam dem Ende der Regular Season der MLS. Wenige Teams haben noch zwei Spiele auf dem Konto. Alle anderen Teams haben ein Spiel auf dem Konto. Und es sind ein paar Teams endgültig aus den Playoffs eliminiert, haben also keine Chance mehr reinzukommen. Aber ich begrüße erstmal Anne.
Hallo.
Und Vincent.
Hallo.
Genau. Bevor wir jetzt groß auf den vergangenen Spieltag, den kommenden Spieltag und alles weitere, was so passiert ist, zu sprechen zu kommen, schnallt euch mal an. Denn jetzt gibt es ein kleines Quiz. Ja, ich meine, was soll ich groß zu der Person sagen? Mich seit einiger Zeit aktiv in der MLS mit. Kennt man auch hauptsächlich nur aus der MLS. Ein kleiner Fun Fact zu einem ersten Debütmatch von der MLS, was 7, 8 Jahre her ist. Ich will das natürlich kein genaues Jahr nennen. Gab es gleich eine rote Karte. Zum einen Überfluss. Bisschen ärgerlich, Einstand für den einen oder anderen. Aber in dem Fall konnte man nichts machen. Über die Jahre hinweg kam tatsächlich, ich will nicht sagen, ein paar Platzverweise dazu. Aber die Statistiken sprechen schon für sich. Im Schnitt stand besagte Person, Frau, Mann, je nachdem, mindestens 80 Minuten auf dem Feld und hat nicht nur MLS-Erfahrung, auch ein paar andere Wettbewerbe reingeschnuppert, Spaß gehabt. Ist ein US-Amerikaner, tatsächlich, so viel kann ich sagen. Alter würde ich jetzt nicht verraten. Bislang keine Auszeichnung in der MLS bekommen, wobei einmal war man zwar nominiert, wurde am Ende aber nur Vierter. Habt ihr schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
Also, du hast uns nicht gesagt, seit wann die Person spielt, wie alt die Person ist, welche Position die Person hatte, in welchen Ligen die Person gespielt hat,
jetzt
außer
MLS. Mal, jetzt überleg doch mal. Das könnte einen einfachen Grund haben.
Ja, wahrscheinlich, weil es ein Torhüter ist, oder?
Solche Details weglassen. Ich habe ja ein paar Details weglassen, wie ich die Person vorgestellt habe. Zeigt ja etwas, was, wie sagt man das jetzt, was eher untypisch für unser Spielerquiz ist. Beziehungsweise für unser Quiz, wir hatten ja auch schon Trainer, beziehungsweise andere Personen vorgestellt.
Wayne Rooney.
Nein, also, ich gehe mal ein bisschen mehr Tipps. Die Person ist 33 Jahre jung. Tatsächlich 10 Jahre jünger auf den Tag wie eine meiner besten Freundinnen. Ein Tag und ein Jahr jünger als du, Ann. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ist, wie gesagt, ich gebe jetzt den Tipp, bei der Person handelt es sich nicht um einen Spieler.
Welcher Trainer ist
so
jung? Gib
nochmal ein paar Details mit. In seinem ersten MLS-Spiel gab es eine rote Karte. Zu einem Überfluss, habe ich gesagt. Und es folgten im Laufe der Zeit noch einige.
Hast du gesagt, seit wann die Person in der MLS ist?
Ja, seit
7, 8 Jahre.
Ich habe gesagt, seit 7 Jahren, wobei ich kein genaues Jahr nennen will, aber 7 Jahre stimmt dann einfach mit 2016.
Kein Spieler, 33 Jahre.
Es ist kein Spieler.
Das sage ich ja, kein Spieler.
Was gibt's denn noch so für...
Gut, da ist ja... Also mir fällt jetzt auch kein Trainer ein, der 33 ist. Also muss es nochmal irgendwas anderes sein.
Und vor 7 Jahren 26 war?
Schiedsrichter kann es nicht sein, der wird sich nicht selbst eine rote Karte geben.
Ich habe nur gesagt, dass es eine rote Karte gab. Nicht für die Person, die ich genannt habe oder für sonst irgendwas anderes. Von daher,
was ist das für ein Quiz? Ist es
ein witziges Quiz. Mal was anderes.
Ja, dann Schiedsrichter.
Jetzt sind wir schon mal auf der richtigen Fährte.
So, welcher Schiedsrichter in der MLS ist so jung? Ted Ampel.
Nee.
Der Kerl ist doch gefühlt 500. Der war auch gefühlt schon bei der Gründung der MLS.
Ja, stimmt. 58. Das ist ein richtiger Ampel. Ja, cool, toll. Jetzt müssten wir die Alter von den Schiris wissen, ne? Ich glaube, einer, der jung ist, den ich weiß, aber ist, der ist auch schon
also,
älter als 33.
Die Person gewann 2018 den vierten Platz. Jetzt war 2018 den vierten Platz als Schiedsrichter des Jahres.
Heißt er mit Vorname Ismail oder so?
Nee, das wäre der Nachname gewesen.
Ach, das heißt der Nachname.
Nein, was wäre der Nachname?
Ja, ich Elfer, weiß nicht, das
aber
ist
der,
der
ist zu alt.
Ja, der ist schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, der gehört nur zu den Jüngeren dazu. Ich kenne jetzt nicht so
also
viele.
Also die beiden Pensos sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Die sind beide Ü40.
Wie kenne ich denn noch? Der muss ja bekannt sein.
Also er hat insgesamt 131 MLS-Spiele gepfiffen. 522 gelbe Karten gab es, 10 gelb-rote Karten, 9 rote Karten und 33 Elfmeter, falls euch das weiterhilft. Im ersten Spiel, das er geleitet hat, war Philadelphia gegen die Refs. Gab es, wie gesagt, eine rote Karte und 2 Elfmeter.
Alan Chapman ist auch eindeutig zu alt.
Ja, der ist definitiv zu alt.
Warte mal, ist es die... ist es die Bohnenstange?
Die Bohnenstange.
Oh, wie heißt denn die Bohnenstange nochmal? Die ist auch noch relativ
die
jung.
Hat die auch einen Namen, die Bohnenstange?
Ja, Bohnenstange.
Ja. Oh, das ist, es ist ein Name, der nicht amerikanisch klingt. Oh. Es ist ein Name, der nicht amerikanisch klingt, das weiß ich. Ich glaube, der klang so ein bisschen... Oh, ich würde mal... keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal so schätzen, ins Arabische eingehaucht oder so.
Mhm.
Oh, aber wie hieß er nochmal? Das ist die Bohnenstange bestimmt. Die ist... Oh, oder? Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber es ist safe die Bohnenstange.
Meinst du vielleicht... Soll ich es auflösen?
Ja, oder außer Anne will noch...
Nee, löse ruhig auf.
Nima Sagafi.
Ja! Die Bohnenstange. Warte mal.
Also, er ist tatsächlich mal ein Schiri gewesen. Ich dachte, es wäre mal cool, mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Nima Sagafi,
ich hätte mich
oder?
Ein bisschen besser darauf vorbereiten sollen, aber es ist halt schwer, wenn du so Wörter wie Spieler und so weiter nicht verwenden kannst. Du kannst kein Jugendtier verwenden, weil er Schiedsrichter ist. Leider habe ich nicht herausgefunden, für welchen Verein er pfeift. Falls es sowas in den
für gar
USA
kein,
gibt.
Nein, die sind bei,
in Deutschland.
Bei der Pro angestellt.
Ah ja. In Deutschland hast du ja, bist du als Schiedsrichter, selbst ein Bundesliga-Schiri oder Assistent ist bei irgendeinem Verein Mitglied für den Verein, der pfeift, meistens Jugendverein. Aber ja, cool. Nächstes Mal sehen wir uns Spieler, Trainer, hoffe ich zumindest. Oder vielleicht auch der Ampel, wer weiß.
Ich habe gehört, Nachrichten ist tatsächlich
wo wir
die
beim Thema
Ted Ampel
sind. Ich muss ein Award kurz erwähnen, und zwar ist er ausgezeichnet oder einer von 3 Nominierten für Schiedsrichter des Jahres. Wir kommen aber nachher noch auf die Awards zu sprechen. Ja, vielmehr schauen wir mal über die Spieltage, die hinter uns liegen. Gab ja zwei an der Zahl. Donnerstag am 5. Oktober und die Spiele am 8. Oktober. Mit welchem Spiel wollt ihr anfangen? Was ist euch hängen geblieben oder gab es irgendwas, was wir hier unbedingt erwähnen müssen?
Der aktuelle Gewinner des Supporters Shield hat zu Hause gespielt und hat gegen ein Lappenteam verloren. Das fand ich überraschend. Also Cincinnati hat zu Hause gespielt und gegen die Red Bulls verloren. Mit 1-2. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Aber das war ja nicht das Einzige, womit du nicht gerechnet hast.
Ja, in dem Spiel. Da kommen wir später drauf.
Ich.
Man muss dazu sagen, durch den Sieg habt ihr ja weiterhin Chancen auf die Postseason. Wir müssen über ein Team sprechen, was tatsächlich als einziges kein Spiel mehr hat. Es liegt aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams und noch einem verbleibenden Spieltag. Ist natürlich klar, dass ein Team am Ende der Saison spielfrei hat. Aktuell denkt man sich, geil, wir stehen über den Strich und haben kein Spiel mehr. Nur dumm, dass die anderen Teams definitiv noch einen einholen werden. Und man deswegen aus den Playoffs rausfliegen wird. Die Rede ist von DC United.
Was aber auch witzig
hatten
ist.
Und der Woche, ja.
Du.
Ich komme gleich drauf zu sprechen, das Spiel ging.
Mach ich.
Austin. Was ihr 33. Spiel war. Und war ich ein ausschlaggebendes Spiel. Man hat 3-0 verloren. Das Spiel drauf war ja ein Entscheidungsspiel, beziehungsweise nur noch Spiel um die goldene Ananas. Gewann man auch mit 2-0. Im selben Atemzug gab man bekannt, dass man sich von Wayne Rooney trennen wird. Ich weiß doch, ich habe ihm nicht viel Zeit gegeben. Er hat es tatsächlich länger geschafft, als ich dachte. Beziehungsweise, ich muss jetzt sogar DC United kritisieren, weil das haben die für Erwartungen. Die haben ein super Jahr. Leider ganz knapp die Playoffs verpasst. Wenn jetzt ärgerlich, du stehst über dem Strich und musst zusehen, dass du, oder du musst einfach zusehen zu Hause vom TV und siehst, wie irgendein Team gewinnt, unentschieden spielt oder sogar verliert und dich rausgehielt aus den Playoffs. Und das wird zu 100% passieren, weil die sind schon definitiv eliminiert.
Aber das ist doch umso witziger.
Anne, du wolltest was sagen.
Gerade wenn man kein DC United-Fan ist, macht es umso mehr Spaß zu sehen, dass sie aktuell über dem Strich sind, aber schon das E daneben für eliminiert steht, weil sie halt, sie haben keine Chance mehr. Allein dadurch, dass Charlotte zum Beispiel ja noch 2 Spieler hat und da auch Spiele bei sind von Teams, die unterhalb des Strichs noch sind und die gegeneinander spielen und definitiv ein Team Punkte machen wird, weshalb DC United dann aus der Liste sozusagen rausrutschen wird, ist ja auch klar, dass sie dann nicht weiterkommen können. Also aus meiner Perspektive ist das gerade ein sehr witziger Zustand. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Also ich erinnere mich nicht, dass wir das schon mal hatten.
Nee, ich auch
glaube,
nicht.
Ich glaube, es ist auch schon ewig her, dass der Neuplatzierte noch reinkommt und wir eine ungerade Anzahl an Teams haben.
Ja, aber halt allgemein.
Ganz kurz, Charlotte kann beide Spiele gegen Miami verlieren. Und ist nicht in den Playoffs. Chicago spielt aber gegen New York City FC. Und wenn Chicago unentschieden spielt, hat man DC eingeholt. Natürlich, wenn Chicago gewinnt. Und wenn der New York City FC gewinnt, ist DC United auch eingeholt. Also kann man nichts machen. Natürlich, die Red Bulls haben die besten Chancen mit einem Sieg. Es wird sich alles zeigen, wie sich das entwickelt im Osten.
Bei DC United muss ich aber sagen, also ich finde gar nicht, dass man sie für die Entscheidung, Wayne Rooney rauszuwerfen, kritisieren muss. Ich finde es ehrlich gesagt auch erstaunt, dass sie ihn doch so lange haben walten und schalten lassen, weil man halt die Saison über schon auch gemerkt hat, es funktioniert nicht. Und die Ansprüche waren ja, wenn man sich ansieht, wen sie vor der Saison alles geholt hatten, waren die schon höher und es ist halt nicht erreicht worden. Und so knapp ist es jetzt an sich gar nicht, dass sie nicht in die Playoffs kommen, weil selbst wenn sie jetzt theoretisch noch ein Spiel gehabt hätten, sie wären jetzt zu diesem Zeitpunkt schon eliminiert gewesen. Und von daher, so knapp ist es dann am Ende nicht. Und was war bei Wayne Rooney? Die Art und Weise, fand ich, wie er hat spielen lassen, hat oft nicht zum Team gepasst, beziehungsweise zu dem Kader, wo schon sehr erfahrene MLS-Spieler dabei sind, die definitiv viel, viel mehr können. Dann dieser komische Trade mit Julian Gressel zum Anfang, Mitte der Saison, den er dann ja einfach hat nach Vancouver weitergegeben, weil er nicht mit ihm geplant hatte. Und das war einfach völlig random. Du holst dir so einen teuren Spieler, einen DP, um ihn dann wegzutraden, weil du ihn nicht brauchst, weil er nicht in dein Spielkonzept passt. Ja, die Konsequenz ist, Julian Gressel, gut, spielt jetzt mittlerweile auch woanders, aber steht mit seinem Team über dem Strich und ist qualifiziert. DC United ist es nicht, weil da alles von vorne bis hinten wieder nicht so richtig gepasst hatte. Wie gesagt, ich finde es nicht schade um DC United.
Ja, man muss also sagen, Julian Gressel spielt ja jetzt seit erst einer halben Saison in Columbus, war ja davor ein Jahr bei Vancouver, aber es ist halt irgendwie traurig, dass er so ein bisschen, ich will nicht sagen, rumgereicht wird, aber es ist nicht die feine englische, englische Art, je nachdem, wie man, oder auf wen man schieben will, die da Wayne Rooney gemacht hat. Am Ende, es wird sich zeigen, wer Nachfolger wird und in welche Richtung DC United steuert. Fakt ist, das Team hat Potenzial. Wir haben einen starken Stürmer, der ordentlich abgeflacht in den letzten Wochen, aber am Ende war es definitiv zu wenig. Wir haben auch wenig Zeit nur noch in Tag 1. Ich würde vorschlagen, wenn ihr nichts mehr habt zum Hauptstadtclub, machen wir eine kurze Pause.
Ja.
Perfekt. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir sind wieder zurück bei der 178. Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Ich habe es leider am Anfang vergessen. Mir sei verziehen, ich war gefühlt 10 Stunden heute in der Schule drinne. Deswegen ist so ein bisschen die Konzentration weg. Mir sei es verziehen. Wir hatten uns ja gerade über die DC United unterhalten und ich würde vorschlagen, wir machen mal weiter im Osten mit einem Club, den wir gerade schon erwähnt hatten. Und zwar Chicago Fire. Hatten ja gerade erst ein Spiel vor Rekordkulisse im Soldier Field gegen Inter Miami und stehen jetzt mit 40 Punkten punktgleich da wie die New Yorker und eben erwähnte DC United. Möchtet ihr irgendwas zu dem Spiel gegen Inter Miami sagen?
Nö, das, also...
Dann macht ihr es mit großer Freude.
Also, ich hab...
Also, wie sagt man das? Eigentlich sind die ja bekannt für ihre Neutralität, die sich da gerne raushalten und so weiter, aber in dem Fall haben die Schweizer Inter Miami mal wirklich vollends die Playoff-Träume genommen. Rede ist natürlich von Xherdan Shaqiri und seinem Landsmann Selassie, die in 25 Minuten einfach mal 4 Tore geschossen haben für besagte Chicago Fire. Martinez auf Seiten von Inter Miami hat noch Schadensbegrenzung gemacht, aber am Ende war es ein 4-1. Messi hat nicht gespielt, war auch nicht im Kader, aber trotzdem war ja das Spiel gut besucht. Würdet ihr da sagen, die Fans wollten einfach ein geiles Fußball-Event haben oder war denn jetzt egal, dass der Superstar nicht da ist? Wie seht ihr das?
Also ich habe es live angeguckt und also ich habe überraschend wenig pinke Jerseys gesehen auf den Bühnen. Das heißt, hat man ja in anderen Stadien schon mehr gesehen. Klar, war auch viel größer, aber ich würde jetzt mal sagen, da waren schon sehr viele Chicago-Fans, auch immer, wenn die Kamera so durch die Fans ging, die meisten hatten tatsächlich auch Chicago-Sachen an. Also würde ich jetzt mal sagen, Klar, man kann es, glaube ich, nicht abstreiten, die meisten wollten Messi sehen. Aber viele haben trotzdem noch zu ihrem Team gehalten. Hätte mich aber auch in einer Sportstadt wie Chicago gewundert, weil, ja, wenn du in Chicago wohnst oder aufgewachsen bist, längere Zeit, dann bist du einfach Chicago-Fan, so. Da ist die Stadt sehr stolz in dem Punkt. Egal, wie scheiße ihre Teams sind, und die haben genug schlechte Teams, sagen wir es mal so. Egal, welche Sportart. Und von dem her würde ich mal sagen, die meisten wollten einfach, ich würde jetzt mal sagen, ein schönes Fußballspiel sehen, wo sie vielleicht Messi sehen, aber halt auch ihren Verein supportet haben. Und letztendlich, ja, also bei den 4 Toren war es immer sehr laut auch vom Jubel her. Von dem her würde ich mal sagen, war es ein schöner Fußballabend für die ganzen Fans. Wäre natürlich schön, wenn man das wöchentlich durchsetzen könnte oder weiterführen könnte, was ich aber dann wieder stark bezweifle. Aber ja, von dem her, es war ein schönes Spiel und ja, Chicago war eindeutig besser. Das ganze Spiel über, nicht nur in diesen 25 Minuten, wo sie halt die dem Team da aus Florida einen Hintern versohlen haben, sondern wirklich das ganze Spiel über. Ja, klar dominiert. Miami macht keinen Strich ohne Messi und Alba. Das merkt man da auch wieder. Und die Frage ist halt jetzt, ob Chicago das im nächsten Spiel gegen Charlotte ummünzen konnte.
Darüber reden wir gleich. Ganz kurz zum Abschluss. Fabian Herbers waren 3 Toren beteiligt von 4 per Vorlage, Assist und so weiter. Auch ein Statement tatsächlich. In Richtung, setze mich öfters ein. Und insgesamt, zumindest laut MLS-Seite, waren 62.124 Zuschauer im Stadion.
Und die
150 weniger als in der Arena auf Schalke. Mal als Vergleich.
Und die $150 Rabatt auf den Kauf einer Dauerkarte für diejenigen, die Karten für das, in Anführungsstrichen, Messi-Spiel gekauft haben. Und $50 Rabatt auf den Kauf einer Karte für eines der kommenden Spiele. War natürlich kein Faktor dafür, dass die Leute trotzdem gekommen sind, obwohl sie dann wussten, dass Messi nicht spielen wird. Das hat Chicago nämlich seinen Fans geschickt, dass sie halt einen entsprechenden Rabatt bekommen, damit sie dann eben auch wirklich ins Stadion kommen, weil halt schon klar war, dass er nicht spielen würde. Also ja, wer sich eine Dauerkarte für Chicago Fire kaufen wollte und es noch nicht gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, hat gute Karten. Wer dumm war und es vorher schon gemacht hatte, der wird bestraft.
Ah, naja, aber billig kauf
zweimal. Immer weil ich zu voreilig bin, verdammt.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, Vincent. Voller Euphorie in der Woche drauf, beziehungsweise am Wochenende drauf. Wieder schön vor 60.000 Leuten. Zumindest 18.000 Zuschauern vor Ort und 42.000 unsichtbaren Zuschauern. Spielte man gegen Charlotte und nahm den ganzen Schwung, den man damals gesammelt hat, hat man irgendwie liegen gelassen. So zumindest ich sage. Also klar, 4-1 gegen Miami ist in Ordnung, aber wenn du dann gegen direkten Konkurrenten spielst, wenn es um den Einzug in die Playoffs geht, dann darfst du nicht 2-0 verlieren, in meinen Augen. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber was willst du machen?
Jetzt muss ich mal fragen, bei dem Spiel ist mir auch was aufgefallen. Ich weiß nicht, wie oft oder so, aber ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, da ist eine Schiedsrichterin, hat da gepfiffen in der MLS. Ja, ich glaube, oh, wie hieß die nochmal, Simon oder so. Hat die schon öfter gepfiffen oder war das ihr erstes Spiel?
Simon? Also ja, es gibt weibliche Schiedsrichter, beziehungsweise Schiedsrichterinnen.
Ja, das schon, aber die Simon, die Moment, kam mir jetzt neu vor.
Natalie Simon. Weiß nicht.
Ich hätte sein können, dass ihr sie schon mal irgendwo pfeifen sehen habt oder so.
Ich habe, glaube ich, bislang nur die Frau von Ted Anke, wenn ich nicht alles mal pfeifen
sehen. Ja, das ist die.
Frau Pano, ich habe gerade ihren, oder Peno, ihren Vornamen vergessen, pfeift auch regelmäßig.
Ich kenne nur die, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie sie heißt, aber die ist so brünett. Weiß nicht, ist es die? Weiß ich, keine Ahnung.
Nee, also sie
kenne nur so eine
pfeift. Naja, also auf jeden Fall war sie schon öfters eingesetzt. Nicht unbedingt immer als Hauptschiedsrichterin, aber als Videoref auf jeden Fall.
Aber halt
schon.
So als Arbiter. Mhm.
Ja, aber ich glaube, so viele MLS-Spiele geleitet als solche hat sie noch nicht.
Okay.
Aber hast du das Spiel angeschaut oder noch Highlights, Vincent?
Highlights.
Oh, sie ist übrigens seit...
Mir würdest du die Leistung beurteilen?
Sie ist seit 13. September 23 die erste schwarze Schiedsrichterin, die ein MLS-Spiel jemals gepfiffen hat.
Ja, Mann. Die jetzt von Chicago gegen Charlotte.
Ja.
Die ist jünger als ich und pfeift MLS.
Die ist nicht jünger.
Ich war mir gedacht.
Die ist
Gedanken.
Nicht jünger als du.
Du schreibst, seit September 23. Oder
ja. War ja, 13.
Das hier ist seit September 23. Achso, die hat ihr erstes Spiel des September 23 gepfiffen.
Ja, wenn sie mit wenigen Tagen oder mit unter einem Monat schon angefangen hätte, MLS-Spiele zu pfeifen, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Ja. Nein, sie hat ab dem 13. September 23 hat sie angefangen, das erste Mal MLS zu pfeifen. Was mir übrigens in dieser Partie
schon
aufgefallen ist, war, dass es ist ja nicht so, dass Chicago gar keine Chancen gehabt hätte und dass sie kein 3 zum Tor gehabt hätten. War alles da, aber sie waren einfach wirklich wahnsinnig fahrlässig mit ihren Chancen vorne und hinten 2-3 Mal nicht gut aufgepasst, dann holst du dir natürlich die Dinger, aber wenn du vorne so dermaßen fahrlässig bist und da irgendwie coole Tore machen willst, die aber dann nicht ins Tor gehen, dann rächt sich das. Und das rächt sich am Ende damit, dass man dann unter dem Strich wieder steht und außerhalb der Playoffs gerade ist. Sie haben ja noch die Chance.
Ist aber noch die Chance vorbei, natürlich. Nichts gegen irgendeine andere Teams, aber ich glaube, New York City FC hat die besten Chancen und dann kommt Charlotte. In meinen Augen. Oder seht ihr das anders?
Charlotte muss halt noch zweimal spielen.
Ja, die spielen zweimal gegen Miami und über Miami können wir gerade nochmal vollends abschließen. Es hat sich endlich ausgeträumt mit den Playoffs. Man verlor tatsächlich trotz Einsatz von Messi, der über 30 Minuten gespielt hat, mit 1-0 gegen den Gewinner des Supporters Shield, FC Cincinnati, mit 0-1. Ist, wie gesagt, ärgerlich für Inter Miami und für alle treuen Fans, die diesen Verein seit über 5 Jahren die Treue schwören. Aber am Ende hat es halt leider nicht gereicht. Und wir hatten ja, Vincent, damals die Diskussion in der letzten Folge und in der vorletzten, ob Messi nochmal spielen wird. Er ist ja jetzt nominiert für Argentinien. Heißt, er fällt das eine Spiel gegen Charlotte aus. Glaubst du, er spielt das andere Spiel gegen Charlotte oder denkst du nicht sagen, nee, lass gut sein?
Er wird wahrscheinlich schon in beiden eingesetzt. Die Frage ist nur, wie dann.
Denn mein Spiel nicht. Das überscheidet sich mit dem Länderspiel.
Also, ja gut, das
letzten nicht... Heimspiel, im letzten Heimspiel.
Aber
ja,
ja,
da wird er schon noch spielen. Weil...
Ist ja am Sonntag wieder... Das Heimspiel wäre jetzt am Donnerstag.
Ist das Heimspiel?
Für Inter Miami ist das Heimspiel am Donnerstag. Und am Sonntag
dann
wäre das Auswärtsspiel...
Das beim Heimspiel ist schon nicht da, am 19.
Und das Auswärtsspiel ist ja am 22. Da ist er doch auch noch nicht zurück.
Dann spielt er bei beiden nicht, ne?
Armes Charlotte.
Schauen wir mal. Nee, jetzt wird sich natürlich zeigen. Es gab ja, jetzt muss man ja kurz Messi erwähnen, das Gerücht, dass er eventuell per Laie zum FC Barcelona zurückkehren wird, zumindest bis irgendwie Sommer oder so. Glaubt ihr, da ist irgendwie was dran, oder?
Nee.
Also bis Sommer kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil Inter Miami sich dann definitiv ins eigene Fleisch schneidet und davon nichts hat. Was sie theoretisch machen könnten, wäre ihn jetzt quasi ab November bis, sagen wir mal, Ende Februar zu Barcelona zu verleihen, dass er dort weiter spielt und trainiert.
Ja, das wird aber nicht gehen.
Aber alles andere...
Die Kaderregistrierung ist ja schon abgeschlossen, wenn dann erst ab Januar.
Ja, aber also dann ergibt es keinen Sinn. Also dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch, das wäre blöd.
Ich dachte mir auch nur, also wie gesagt, dass das sein könnte, dass ihr da anderer Meinung seid, aber ich denke, ich fände es natürlich schön, wenn er nochmal nach Europa geht und weg von Inter Miami. Aber ich denke, das hat sich ausgebastelt und hat für ihn. Wir haben noch Zeit für ein Team, würde ich vorschlagen. Oder ein Team im Osten. Habt ihr irgendein Team im Osten, das ihr erwähnen möchtet, über das ihr reden wollt? Bevor wir auf den Westen kommen.
Ari, wann willst du deine Überraschung noch machen?
Ja, die kann man bestimmt noch machen. Was man sagen kann, es ist wahnsinnig spannend im Osten, aber im Westen ja auch. Und macht es natürlich irgendwie für diesen letzten Spieltag nochmal umso interessanter. Charlotte hat in meinen Augen aber die bessere Position gerade, weil sie eben noch zwei Spiele haben. Alle anderen haben nur noch ein Spiel. Gut, außer Miami, aber die sind ja eh schon raus. Und dementsprechend könnten sie da, wenn sie jetzt theoretisch beide Spiele gewinnen, sind sie eh definitiv weiter. Aber sobald sie jetzt schon ein Spiel gewinnen, stehen sie schon mit einem Bein in den Playoffs. Und das andere Spiel, naja, also sie dürften es auf jeden Fall nicht verlieren. Und müssten ein wenigstens gutes Unentschieden erreichen. Sieg wäre natürlich umso besser. Ja, aber dann gibt es noch eine Überraschung, mit der ich definitiv nicht gerechnet habe. Es gibt ja so diesen einen Spieler. Und hätte ich heute das Spielerquiz gemacht, wäre es definitiv dieser Spieler geworden. Weil er ist eine wahre Fußballlegende. Ich habe ihn ja schon ein, zwei Mal erwähnt, weil ich ein treuer Fan dieses Spielers bin. Und dieser Spieler ist zuletzt vor allem deshalb aufgefallen, weil er bis Donnerstag seit 126 Tagen, das heißt seit 16 Spielen, nicht getroffen hatte. Ich spreche natürlich von Tom Barlow. Tom Barlow hat getroffen gegen Toronto. Es war ein richtiges Kacktor, aber es war ein Tor. Damit hat niemand gerechnet. Es fühlte sich wie ein Weltwunder an. Fast zumindest. Ja, und am Ende haben die Red Bulls 3-0 gegen Toronto gewonnen. Heißt, auch sie haben noch sehr realistische Chancen auf die Playoffs, müssen allerdings auswärts gegen Nashville gewinnen. Deswegen sage ich, Charlotte hat gerade die besten Chancen.
Wer definitiv keine Chancen auf einen Heimsieg hat, ist auf einen Auswärtssieg, ist der Schlusslicht der Liga Toronto. Haben tatsächlich 13 Niederlagen und 4 Unentschieden auswärts. Und damit kein Auswärtsspiel mehr, also auch nicht die Chance auf einen Heimsieg, auf einen Auswärtssieg in der Saison. Tatsächlich das einzige Team. New York City FC hat tatsächlich auch nur aber einen Auswärtssieg. Und Houston, die irgendwie auf dem vierten Platz im Westen stehen, haben auch nur zwei Auswärtssiege. Aber über den Westen sprechen wir gleich. Ich denke, ihr habt nichts mehr über die Teams im Osten, beziehungsweise aus der Eastern Conference. Wir machen noch mal kurz das Päuschen hier auf meinsportpodcast.de und sind dann wieder gleich für euch da.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind wieder zurück hier zu unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns eben über den Osten unterhalten, / der Eastern Conference, und vollenden jetzt die komplette MLS, indem wir uns über die Western Conference unterhalten. Auch dort sind einige Teams mittlerweile aus den Playoff-Rennen ausgeschieden. Ein paar Teams können es noch schaffen. Vincent, da dein Team unterm Strich steht und noch gute Chancen hat, übergebe ich an dich das Wort.
Danke. Ja, das wird noch ein richtiger Krimi am letzten Spieltag, denn Kansas hat es mit Salt Lake zu tun. Da können wir auch noch liebe Grüße an Michi raus geben, denn er war auch live vor Ort und dort werden wir auch später noch ein paar Live-Bildrichte hören, die wir natürlich immer traditionsgemäß einbauen. Macht euch aber mal keine Hoffnung auf eine Hotdog-Audio oder sowas. Das können nur Profis. So. Viel Spaß. Oh Gott, Eigenlob stinkt doch, oder? Naja. Kommen wir zurück zu Kansas. Die haben gegen Salt Lake gespielt und ja, war durchaus auch ein gefährliches, brisantes Derby, denn Salt Lake ist ja, wie wir letzte Woche schon erwähnt haben, überraschend weit oben in der Tabelle. Und Kansas brauchte einen Sieg, um Playoff-Chancen zu haben. Und ja, sie haben 2-3 gewonnen auswärts. Also ja, Auswärtssieg in der MLS ist immer viel wert. Und ach, mir ist schon gleich ein Stein vom Herzen gefallen, vor allem weil auch ein Ted Angle gepfiffen hat. Ich wollte jetzt nirgends eine rote Karte das sehen. Das Einzige, was gut, also keine rote Karte für Kansas. Denn
ich wollte gerade sagen.
Da war ja noch was. Was auch noch ein bisschen traurig war, ist, dass Tommy verletzt raus musste. Ich hoffe mal, dass nichts Schlimmes ist, denn bis jetzt konnte ich noch nichts dazu finden. Hoffen wir mal, dass er fit ist fürs letzte Saisonspiel. Aber starten wir mal rein, denn das Spiel, das ging schon mal brisant los, denn in der dritten Minute hat Ted Angle das gemacht, was er am besten kann, nämlich Karten verteilen und gleich die rote Karte für Justin Glad von Salt Lake. Gut, letzter Mann, Notbremse, ist eine Rot, ist in der dritten Minute schon sehr hart, muss man sagen. Aber ja, also ist nicht klare Rot, oder was sagt ihr?
Ich finde gerade bei Platzverweisen musst du die Uhrzeit ausblenden. Das ist halt
ja,
ganz klasse. Und ich meine, es war halt selten dämlich.
Ja.
Also, das war jetzt sogar nach einer Minute. Das ist faul.
Ja gut, bis er die Rote gezeigt hat und alles verschwendet. Oder? Weiß ich ja
nicht. Ich meine, es war ein Foulspieler gegen Eric Tommy. Und was willst du da machen? Also wie gesagt, was willst du als Schiri machen? Eric Tommy kommt durch. Und als Profi musst du da eigentlich wissen, hey, scheiß drauf, ich lass den durch. Weil dadurch, dass er ihn festgehalten hat und zu Boden gerungen hat, rote Karte, er fehlt jetzt ein Spiel. Ist aber, glaube ich, danach das 1-0 gefallen. Deswegen ist das eigentlich eine doppelte Bestrafung für sein Team. Und am Ende hat man ja verloren, wobei natürlich man glücklicherweise schon über dem Strich steht, deswegen ist es ein bisschen verkraftbar.
Ja, das geht schon. Also das 1-0 ist durch den anschließenden Freistoß durch eben Eric Tommy gleich passiert.
Es hat nichts Gebrachtes vor. Ja, also wie gesagt, nichts,
also doppelt bestraft eigentlich. Du warst in Unterzahl und liegst 1-0 hinten. So hätte es vielleicht noch 1-1 gegen Torwart so, also 1-1 gegen Torwart und, oder vielleicht hätte dann auch verböllert oder was weiß ich, was passiert wäre. Aber gut. Dann,
was war denn das überhaupt für eine Mauer? Was war das für eine Mauer, die Real Salt Lake dargestellt hat? War das die mexikanische Mauer, oder?
Die Mauer, die sich Trump immer gewünscht hat.
Ja, aber die halt nie zustande kam. Was ist das also?
Ja. Hey, ich weiß nicht.
Sagen wir so, also
vielleicht.
Die Mauer ist viel zu weit links und er kann easy dran vorbeischießen und der Ball geht dann halt ins Tor. Und ist noch nicht mal extrem hoch.
Ja, der war ein bisschen verkalkuliert. Aber gut, für die Dummheit der Mauer gab es dann auch gleich das 2-0 in der 29. Minute durch Johnny Russell. Und dann, ich habe jetzt auch erst die zweite Halbzeit gesehen. Die erste habe ich per Highlights geguckt. Und dann in der zweiten Halbzeit, ist anfangs das Spiel, es war ein schönes Fußballspiel, aber jetzt nichts ohne große Sehnen. Da gab halt auf beiden Seiten so die Chancen. Und dann in der 70. Minute, dann gab es Elfmeter für Kansas. Sagen wir es so. Zach McMath hat den Elfer gehalten, aber Polito hat eben per Nachschuss dann doch noch getroffen. Ist ärgerlich für einen Keeper, wenn du einen Elfer hältst. Klar, man muss immer schauen, dass man irgendwie seitlich weghaut. Aber ich glaube, das ist halt in manchen Situationen, kann man das halt nicht mehr mit einberechnen, wo man den Ball irgendwie abwehrt, weil man irgendwie abwehrt. Und so ist er halt einfach blöd reingekullert wieder und dann ist halt, ja, hat dann Polito schnell geschalten und hat ihn noch reingemacht. Ist ärgerlich, aber gut. Und somit stand es halt schon 3-0 und ich habe mir gedacht, ja, geil. Easy win, man ist noch drin in den Playoff-Hoffnungen, auch wenn man schlechter steht. Aber ja, Kansas hat es dann doch wieder ein bisschen spannender gemacht, denn Brian Vera und Savarino haben dann innerhalb von, ich glaube, 5-6 Minuten oder so noch 2 Dinger reingehauen. Und dann stand so kurz vor der 90. Minute plötzlich 3-2. Und dann gab es auch noch eine gute Nachspielzeit. Und ja, es ist nochmal sehr, sehr spannend geworden. Ich glaube, die Nachspielzeit waren nicht ganz 10 Minuten, ich glaube so 8 Minuten oder sowas waren das, glaube ich, Nachspielzeit. Also schon noch sehr spannend. Und da ging es auch und runter. Mili hat auch noch wegen Spielverzögerung Geld bekommen. Und ich glaube, ja. Also es war ein sehr spannendes Spiel. Es war auch ein sehr gutes Spiel. Also die zweite Halbzeit war so, ich würde mal sagen, ab der 65. Minute sehr gut. Sehr spannend. Und auch das, was ich so die Highlights der ersten Minuten gesehen habe, war unterhaltsam. Mit der roten Karte und den Elfmeter war einiges auch zu sehen. Elfmeter sei schon Freistoß, war auch einiges zu sehen. Und von dem her würde ich mal sagen, es war schon ein verdienter Sieg. Ich hoffe, die Stimmung war für Michi trotzdem schön im Stadion. Und er hatte ja auch noch sehr, sehr coole Erlebnisse, die er uns bestimmt erzählen wird. Von dem her, ich glaube, er hat sich seinen Tag dadurch nicht versauen lassen. Er hatte ja ein durchaus unterhaltsames Spiel gehabt. Das ist ja die Hauptsache. Nicht so wie ich immer mit meinem Spielglück.
Und, oder ich
ja,
mit meinem 0-0.
Jetzt geht's nicht. Ich habe auch, was war das? Philly gegen Columbus, das 1-0, dann Eigentor durch Eloy Room, den Torhüter in der 3. Minute und danach ist auch nichts mehr passiert. So. Supi. Naja,
aber
auf alle Fälle, Kansas muss, ja.
Ich glaube, zu wissen, warum Real Salt Lake an diesem Tag so gespielt hat, wie sie gespielt haben. Sie wussten es zwar noch nicht offiziell, aber wahrscheinlich haben sie es schon gespürt und haben sich darauf gefreut, weil sie Michi dann später noch kennenlernen durften. Und das war einfach so ihr großes Highlight für den Tag, deswegen konnten sie sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, weil anders kann ich mir diese Defensivleistung von Real Salt Lake echt nicht erklären.
Sie waren alle nervös.
Die haben sich einfach gefreut auf das, was später kommt.
Ja, absolut. Und Tommy hat erstmal gezeigt, dass der Deutsche das falsche Team hier anfeuert.
Hallo, hier ist Michi. Liebe Grüße aus den USA. Ja, ich war 5 Tage in Salt Lake City. Unter anderem habe ich das Spiel Real Salt Lake gegen Sporting Kansas City angeschaut vor Ort im Stadion. Ja, war im Gegensatz zum letzten Jahr, als ich da war, fantechnisch richtig, richtig stark ausverkauftes Stadion. Trotz eines zwischenzeitlich 0-3 Rückstandes waren die Fans immer da, gerade am Ende. Als man nochmal rankam, auf ein 2-3. Ja, hat leider nicht mehr gereicht. Aber 90 Minuten, wenn man die Nachspielzeit mit einberechnet in Unterzahl, war dann doch zu schwierig am Ende. Ja, aber nichtsdestotrotz, das Spiel war wirklich, wirklich gut. Finde ich, nicht nur weil ich Fan bin von Salt Lake, in Unterzahl wirklich noch fast den Ausgleich erzielt. Ja. Ich muss sagen, jetzt nach einem Jahr wieder da zu sein, also was sich fantechnisch getan hat in Salt Lake City, das ist wirklich aller Ehren wert. Zusätzlich hatte ich noch sage ich mal, Benefits, konnte einen Tag vor dem Spiel am Freitag das Training besuchen, das traditionell im Stadion stattfindet und für die Fans öffentlich ist. Dort hatte ich dann die Möglichkeit, wieder mit Jasper Löffelsen zu sprechen, den ich letztes Jahr schon mal kurz kennengelernt habe. Diesmal haben wir uns so eine Viertelstunde unterhalten. Er ist auch Leverkusen-Fan, so wie ich hier in Deutschland. Ja, total netter Typ, total fannah und die Leute lieben ihn hier auch. Ne, das hört man dann auch in allen Gesprächen raus, dass die Fans auch nicht so damit zufrieden sind, dass er so wenig Spielzeit bekommt. Nichtsdestotrotz, er ist immer mit einem Lächeln da und kommt auf die Tribüne, wenn die Fans zum Gucken kommen. Also total klasse. Außerdem habe ich, was letztes Jahr mir vergönnt geblieben ist, Damir Kailach getroffen. Der war letztes Jahr verletzt, wurde operiert und er ist eine unglaublich positive Persönlichkeit. Ich hatte ja, er hat dann auch gleich gecheckt, dass ich Deutscher bin. Er hat dann nun lange bei Union Berlin gespielt, haben uns dann auch noch wirklich nett und ausgiebig unterhalten und einfach so eine warmherzige, offene Art, also ein ganz, ganz toller Mensch und nicht umsonst hier absoluter Fanliebling und Captain Krylach und wie sie ihn hier nennen. Ja, also es ist unglaublich positiv, ja. Genau, und ja, was für mich dann nochmal richtig speziell war, ja, am Spieltag das Tailgating, das traditionelle, da hat sich die Community auch was Tolles ausgedacht, da ging es dann für einen guten Zweck, für um eine Transplantation oder sowas in der Art, irgendwie Herztransplantation von einem Fan. Und deswegen haben alle Fanclubs darauf verzichtet, selber zu grillen für sich, sondern haben dann bei der Familie von der Person die Hotdogs gekauft für $5 das Stück. Also Hut ab. Da hat kein einziger sein eigenes Essen mitgebracht und der Hotdog-Stand, da war voll. Die müssen einen riesen Umsatz gemacht haben, also riesen Gewinn gemacht haben, was ja ausschließlich für einen guten Zweck kam. Also auch das ist in Salt Lake City tatsächlich, was man auch medial mitbekommt, die helfen sich gegenseitig unter den Fans. Das ist wirklich, ne, will ich gar nicht irgendwie was zu schön reden oder kitschig reden, aber das ist wirklich wie so eine Familie. Die kennen sich alle und wenn jemand hört, dass es jemandem schlecht geht, dann wird er unterstützt und das ist eine ganz, ganz klasse Sache, finde ich. Ja, also Tailgating war klasse. Und für mich als Special war dann noch, ja, dass ich in den VIP-Bereich durfte nach dem Spiel. Aufgrund dessen, ich hatte beim Training jemanden kennengelernt, mit dem ich mich unterhalten habe. Der war auch sehr beeindruckt, dass ich extra aus Deutschland komme, und um Rare Salt Lake spielen zu sehen. Ja, und der ist zufällig per Du mit dem Torwarttrainer von Salt Lake. Und als der dann gehört hat, ja, ne, da ist ein Deutscher, der kommt extra her, um ein Spiel zu gucken, da gab es für mich dann ein Bändchen, für mich und meine Begleitung, der Sousa, ne, das ist auch ein Edelfan, die mir da viel ermöglicht hier durch ihr Know-how und ihre Präsenz. Ja, aber also auf jeden Fall konnte ich dann in den VIP-Bereich und dann mit den Spielern noch sprechen nach dem Spiel, unter anderem ein längeres Gespräch mit Andrew Brody gehabt, kurzen Smalltalk mit Michael Chang und mit Anderson Julio. Ja, das war wirklich nochmal ein Highlight definitiv für mich. Also da auch wirklich so von allen alles ermöglicht zu bekommen und das Gespür dafür, dass das für mich was ganz, ganz Besonderes ist, weil ich ja nun nicht jeden Tag die Möglichkeit habe, in die USA zu fliegen. Also die Fanbase von RSL ist wirklich unglaublich hilfsbereit, unglaublich familiär und wird immer besser und besser von der Stimmung her. War das mit dem letzten Jahr gar nicht zu vergleichen. Das war wirklich eine ganz, ganz klasse Erfahrung. Ja, ich werde auf das Auswärtsspiel in Denver am 21. Oktober besuchen. Genau, ein Auswärtsspiel, den Rocky Mountain Cup, der ja schon von Salt Lake gewonnen ist, quasi, weil beide Spiele gewonnen wurden. Aber nichtsdestotrotz nochmal was ganz anderes, ein Auswärtsspiel. Kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten, dass er das in den USA mal konnte, sein Team auswärts zu sehen, weil das ja doch andere Distanzen sind. Ja, und ja, heute befinde ich mich in Fort Lauderdale. Ist ja in diversen Plattformen schon ein bisschen durchgesickert, glaube ich, die letzten Jahre, dass ich ein unglaublicher Fan von Javier Morales bin, war zu seiner aktiven Zeit mein absoluter Lieblingskicker. Und ich habe es, ja, drauf angelegt, ihn mal persönlich treffen zu können, was in Miami bzw. Fort Lauderdale gar nicht so einfach ist, weil das hier alles abgeriegelt ist. Die Spieler sind nicht so fannah wie in Salt Lake City. Also mir wurde auch gesagt, das ist nicht immer so. Das ist jetzt seit die großen drei aus Europa da sind, beziehungsweise aus Argentinien. Aber es hat tatsächlich geklappt. Ja, bisschen Glück habe ich es geschafft, meine Aufmerksamkeit da auf Ravier zu lenken. Und er kam tatsächlich für ein längeres Gespräch, für ein Foto und für eine Signatur vom Trikot, das ich mitgebracht hatte, sein All-Star-Trikot von 2010. Hatte sich auch mega darüber gefreut. Also man merkt ihm auch an, er ist das nicht gar nicht gewohnt, dass da jemand irgendwo herkommt aus Europa oder so. Und Fan von ihm ist, weil er ist ja nun weltweit, wenn man das vergleicht, ziemlich unbekannt, aber für mich einfach einer der größten Spieler der MLS. Da kann jeder ehemalige europäische Star kommen, wie er will. Für mich wird sich das nicht ändern. Und er hat es auch einfach bewiesen durch seine Menschlichkeit, durch seine Freundlichkeit, die er mir entgegengebracht hat und mir gesagt hat, dass es für ihn auch eine Ehre ist, mit jemandem aus Deutschland, einem Fan aus Deutschland immer zu sprechen. Und ja, genau, das sind so meine bisherigen Erfahrungen. Morgen geht es dann weiter Richtung Norden. Ich werde das Länderspiel schauen, werde das Länderspiel schauen, USA gegen Ghana in Nashville. Ja, und das USL-Spiel Charleston Battery gegen Birmingham Legion. Genau, das sind so die weiteren Pläne. Und natürlich am 21.10. Colorado Rapids gegen Real Salt Lake. So viel erstmal zu meinen Erfahrungen hier, die ich bisher gemacht habe. Also durchweg positiv. Und habe mich nach den Erlebnissen hier in, wie es in Fort Lauderdale aussieht, mit Inter Miami bestätigt, dass ich wirklich Fan von dem richtigen Club hier in der MLS bin, weil Salt Lake ist ganz, 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 ganz toller Club, ganz, ganz fannah und ganz, ganz tolle Spieler, nette, freundliche Gesichter, wenn man sie anspricht und immer zum längeren Gespräch bereit. Das ist wirklich schön und das macht hier richtig, richtig Spaß und verstärkt noch einfach meine Leidenschaft für die MLS. Ja, so viel dazu erstmal. Was ich noch vergessen hatte, am Sonntag habe ich dann noch eine persönliche Führung bekommen durch die Trainingsanlage von Real Salt Lake und den Monarchs und der Jugendakademie in Harriman, das ist ein Vorort von Salt Lake City. Ja, also der Koordinator vom Verein, also der koordiniert die Belegung der Plätze, die Termine und organisiert das zwischen den Mannschaften. Genau, und der hat mich dann auch durch die Halle geführt. Das sind zwei große Kunstrasensportplätze. In der Halle wird immer die Preseason durchgeführt, die Testspiele, weil in Salt Lake City meistens dann noch Schnee liegt. Ja, und er hat mir das ganz ausführlich gezeigt, die Rasenplätze draußen, Kunstrasenplätze drin, das Stadion, Science Bank Stadium von den Monarchs. Noch einige Anekdoten erzählt. Und auch das war wieder sehr, sehr einfach eine freundschaftliche Geste, ohne irgendwas dafür zu verlangen. Einfach nur, um mir das zu zeigen, ne? Was viele Salt Lake City Fans aus der Region noch gar nicht gesehen haben. Das war dann nach dem Training auch nochmal ein Riesenhighlight für mich. Auch den Konferenzraum, wo dann die Spielanalysen gemacht werden. Da war auf der Tafel dann auch noch die Aufstellung von Kansas zu sehen und vom Monarchs-Spiel vom letzten gegen Tulsa. Bin ich der Meinung. Ja, auf jeden Fall auch hammer gut. sehr, sehr nette Geste. Er hat sich sehr viel Zeit, also ich war über eine Stunde da auf dem Trainingsgelände und wurde da rumgeführt und auch durchs Stadion. Das war ja eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Noch im Anschluss, das hat das Ganze dann noch komplett gemacht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber für Salt Lake sollte das jetzt nicht so schlimm sein, die Niederlage, denn, ja, sind wir uns ehrlich, die sind durch. Aber Kansas kämpft eben noch um die Playoffs. Die haben jetzt 41 Punkte, stehen auf Platz 10. Der 9. sind ja die Playoff-Ränge. Und sie können durch einen Sieg 44 Punkte erreichen. Und könnten Stand jetzt, wenn alle verlieren oder so, noch 7. werden. Das heißt, auch Portland, San Jose, Dallas können noch eben rausfallen. Und reinkommen könnten eben noch Kansas, Minnesota. Und diese zwei spielen auch gegeneinander nächste Woche am letzten MLS-Spieltag, Kansas gegen Minnesota. Wird ein verdammt wichtiges Spiel, denn ja, Dallas, San Jose und Portland, die müssen nächste Woche auch gegen nicht so leichten Gegner ran. Portland muss gegen Houston, da
Dallas
könnte
muss,
Houston gewinnen.
Dallas muss gegen die Maschine Rapids ran, hartes Spiel, gegen
nee,
den letzten
Dallas
der Western Conference.
Dallas muss
gegen Galaxy. Die spielen heute Nacht nochmal. Oh, das ist aber schlecht.
Hä?
Nicht heute, aber die
spielen... Nacht noch?
Nee, die spielen dann Donnerstag wahrscheinlich. Ja, Dallas hat noch zwei Spiele.
Hat Dallas noch zwei Spiele?
Ja, gegen die Rapids
ja,
und gegen die LA Galaxy.
Ja, okay, dann ist Dallas wahrscheinlich durch. Da muss man einfach hoffen, dass Portland gegen Houston... Houston ist krass, ich vertraue einfach Houston. Die müssen nur einen Job machen diese Saison. Und San Jose hat Austin. Austin ist jetzt auch raus schon aus den Playoffs. Auch ein durchaus machbarer Gegner eigentlich für San Jose. Die glänzen jetzt auch nicht so stark. Deswegen, ja, man muss einfach hoffen, dass man jetzt gegen Minnesota gewinnt und dass Houston ihren Job macht. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass San Jose gewinnt und dass auch Dallas eins dieser beiden Spiele siegreich rausgeht, vor allem wenn es gegen die Rapids geht. Weil sonst hätte ich gesagt, gegen Galaxy vielleicht dann noch auch schwieriger, aber ja, Rapids, Galaxy sind Platz 14 und 13 im Westen. Da wird Dallas, glaube ich, auch schon die Punkte machen. Aber ich werde mir das Spiel auf alle Fälle live anschauen, auch wenn ich meinen Schlafrhythmus dadurch kille. Aber das habe ich die letzten zwei Wochen auch schon. Von dem her, es wird spannend und ich bin schon ein bisschen nervös tatsächlich. Wenn man es noch in die Playoffs schaffen sollte, dann muss ich sagen, nach Anfängen dieser Saison und dieser Trostlosigkeit hat man noch einen richtig geilen Turnaround geschafft, wenn nicht, dann ja, verdient raus.
Ich meine, so als Drittplatzierter im Westen aktuell, man kann auch Zweiter werden, man kann aber auch Vierter werden, weiß ich nicht, wer mir so lieber ist. Ich meine, gegen Vancouver will ich nicht unbedingt nochmal spielen. Dann doch lieber irgendwie Dritter werden und dann gegen, ich sag jetzt mal...
Portland wäre es dann, Stand jetzt.
Ja, irgendeinen von denen spielen. Also wie gesagt, du musst halt wirklich aufpassen, dass du da wirklich einen gescheiten Gegner bekommst.
Es könnte aber halt auch Dallas dann sein, wenn die ihre zwei Spiele gewinnen.
Ja, also wie gesagt, ich nehme eher euch oder Minnesota, einen von beiden.
Naja.
Weil Minnesota mit einem neuen Trainer ist halt auch schwierig.
Aber ich denke mal, Kansas und Minnesota würden maximal nur 9. werden. Das heißt, wir müssen dann gegen LAFC ran. Also gut, außer ihr werdet nicht Zweiter.
Wo wir beim Thema Minnesota sind. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, neuer Trainer. Ich weiß nicht, wie viel ihr dazu sagen könnt. Sollen wir einfach selber um eine Sprachnachricht bitten?
Zu was?
Naja.
Zu dem neuen Trainer.
Also ich bezüglich Minnesota. Ja. Haben die schon einen neuen Trainer? Habe ich da was verpasst?
Nein, nee. Aber bezüglich der Trainerentlassung.
Ach so. Ja. Also gut, was muss man da viel sagen? Andrew Heath ist entlassen worden.
Er hat sich ja gefreut.
Seth hat sich gefreut, ja. Ich bin jetzt auch nicht so drin in diesem Minnesota-Stuff, aber man muss sagen, ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, die Entlassung, weil es halt einfach bei Minnesota keine Entwicklung mehr gab. Keine Ahnung. Also die Heath ist ja, glaube ich, von 2000, wann ist er gekommen? 2016?
Der ist seit das Team in der MLS da ist, ist der dort Trainer.
Genau, von Anfang an ist er da. Und Minnesota, wir haben sie ja vor ein paar Jahren auch sehr gelobt, eben ich glaube vor 2 Jahren vor allem, da das so ein Team ist, das sich gesund aufgebaut hat. Die haben die ersten paar Jahre zwar reingeschissen, aber nicht so hardcore, sondern die haben sich schon ordentlich gezeigt, aber die Playoffs nicht geschafft. Und dann haben sie eben, ich glaube 2019 war die erste Playoff-Teilnahme, und da haben sie dann eben von da an sich immer stetig, langsam immer wieder verbessert und haben sich gut gezeigt. Und das kann man auch Heath gut zugute schreiben. Aber es war halt seit 2021 rum, würde ich sagen, keine Entwicklung mehr. Also letzte Saison und diese Saison, würde ich sagen, sind die, wo einfach nichts mehr Neues dazu gekommen ist bei Minnesota. Meiner Meinung nach hat sich das Team null weiterentwickelt. Man verpasst jetzt die Playoffs. War man letztes Jahr drin? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Kann ich gar noch nicht sagen.
Oder hat man es da auch schon verpasst? Weiß ich gerade nicht mehr. Also,
ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber wenn, dann sind sie ganz knapp rein.
Ja, also da war es auch schon nicht gut und auch spielerisch. Man hat immer viel Skandale gehabt um Renault rum. Da ist nie zur Ruhe gekommen. Man hat jetzt zwar mal mit Pukki, finde ich, einen starken Transfer gemacht, der sinnvoll war, aber auch dort ist so in den letzten 2 Jahren abseits von Pukki wenig passiert, wo ich sage, na, da, weißt du, das ist so dieser Next Step, sondern man hat viel immer belassen und hat sich darauf beruht, da das ist unser Kader, der harmoniert seit Jahren, wir haben nur so Stichpunkte verbessert. Das Problem ist halt so, diese Stichpunkte verbessern hat auch nicht mehr gebracht. Der Kader wurde halt auch immer älter und ich finde auch irgendwie, so die Spieler, die gekommen sind, waren keine wirklichen Verstärkungen, sondern einfach nur Spieler für die Breite oder halt einfach noch so ein weiterer Spieler und diesen Spielertyp hast du schon 3-mal im Kader oder sowas. Da hat es einfach an frischen Impulsen gefehlt. So war meine Meinung und ich würde, glaube ich, auch sagen, dass das Sepp ziemlich ähnlich sieht. Gut, Sepp hat auch immer gesagt, Heath hat null auf Talente gesetzt und hat Talente für Claudio und so. Da kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber ja, also ich würde schon sagen, war ein sinnvoller Rauschmiss, der mal auch nötig wurde, um frischen Wind zu bringen bei Minnesota.
Ja, man muss ganz klar sagen, also erstmal kam letztes Jahr in die Playoffs rein.
Ah, okay.
Haben dort dann aber gleich gegen FC Dallas verkackt, im Elfmeterschießen, aber die Credits, die er hatte, die sind jetzt halt bis dann nach 7 Jahren an einem Zeitpunkt, wo halt auch sowas aufgebraucht ist. Und du hast jetzt definitiv mit Timo Pukki einen super Spieler vorne drin, der dir vielleicht noch 1-2 Jahre die Buden machen wird. Und Fakt ist, er ist ein geiler Stürmer. Wir machen uns 6-4. Und wenn mit einem richtigen Trainer wird der in der MLS eskalieren. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich habe eine andere These. Meine These ist, dass die Problematik von Minnesota liegt nicht an Adrian Heath. Adrian Heath war aber ehrlich gesagt auch bei Orlando nie wirklich erfolgreich. Auch das hat nicht gepasst, da ist er ja dann auch relativ schnell entlassen worden und ist dann halt zu Minnesota gekommen. Was ich schon sagen muss, ist an sich, dass der Kader eigentlich von der Spielerqualität her es schaffen müsste. Und ich finde auch, sie haben in den letzten Jahren immer wieder sich auch neue Spieler geholt, die Abgänge hätten ersetzt oder vielleicht sogar auch besser gemacht. Was das Hauptproblem allerdings war, und das kann man Heath natürlich ankreiden, dass offensichtlich die Disziplin innerhalb des Teams nicht funktioniert hat. Also Reynoso ist da ja so ein prägendes Beispiel für. Wenn man nach Skandalen in der MLS gesucht hat, musste man einfach immer nur bei Minnesota auf der Website gucken. Da gab es immer irgendwie was Schönes, Interessantes. dass Spieler dann einfach nach dem Urlaub nicht zurückkamen, wie letzt erwähnter. Oder so ein bisschen häusliche Gewalt. All solche schönen Geschichten hast du immer bei Minnesota gefunden. Und das ist, glaube ich, so eines der Hauptpunkte, was gravierend war. Weil an sich finde ich, sie haben Arriaga, mit dem man, also der eigentlich Fußball spielen kann. Sie haben halt Reynoso, der es eigentlich könnte, wenn er den Kopf beim Fußball hätte. Dann haben sie erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Will Trapp, der durchaus auch sehr viel MLS-Erfahrung hat und eben auch Fußball spielen kann. Und auch ein Robin Lode halte ich ehrlich gesagt auch für einen sehr vielversprechenden Spieler. Das sind aber Spieler, die zuletzt nie groß aufgetaucht sind und die sich nie so richtig darstellen konnten, weil wahrscheinlich auch der Mix innerhalb des Kaders nicht richtig funktioniert. Letztendlich passte dann da alles nicht so richtig zusammen. Allerdings, finde ich, ist das kein einzig und alleiniger Fehler von Heath, sondern es ist auch ein Fehler vom Management, was dort bei Minnesota auch die Entscheidungen mittrifft. Klar, der Head Coach trifft solche Entscheidungen auch, aber das Management dahinter hat natürlich nochmal ein bisschen mehr Macht und kann darauf auch nochmal auswirken. Und ich vermute, dass eben auch so die ein oder andere Entscheidung darüber läuft. Und vielleicht sollte man innerhalb des Managements da dann mal aufräumen. Setzen sie zu wenig auf Talente? Finde ich jetzt nicht unbedingt. Dafür musst du dann eben auch die entsprechenden Talente haben, die du dafür nutzen kannst. Und da sind mir ehrlich gesagt bei Minnesota in den letzten Jahren nicht so viele Spieler aufgefallen. Das dauert vielleicht auch noch 2-3 Jahre. Wenn man sich im Vergleich dazu mal zum Beispiel die Akademie von Real Salt Lake ansieht, wo gefühlt jede Woche ein neues riesiges Talent rauskullert und was dann auch MLS-Niveau spielen kann, habe ich bei Minnesota jetzt zuletzt nicht so sehr gesehen. Sie nutzen ja durchaus auch junge Spieler, also beispielsweise ein St. Clair, der ja auch regelmäßig spielt. Es ist ja nicht so, dass die Augen komplett verschlossen wurden. Aber klar, vielleicht gäbe es da noch den einen oder anderen Spieler. Ist halt immer nur die Frage, brauchst du ihn in einem Kader, der eigentlich schon gut genug ist? Ist ja nicht so ein Lappenkader wie bei den Red Bulls.
St. Clair ist ja jetzt auch schon 26.
Der spielt ja schon lange.
Das, was du halt angesprochen hast. Ja, ich glaube, mit 23 ist er gedraftet worden oder so.
Ja, der ist ein Torhüter.
Ja. Und was du angesprochen hast, das sind halt genau diese Spieler, die eigentlich diese Stützen sind. Das ist. Ja, wie du, was hast du gesagt, Reynoso, Trapp, Arriaga ist jetzt nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht als so einen richtig krassen Spieler, und Lott fällt halt schon länger verletzt aus, leider.
Ja, genau.
Jetzt haben sie zum Beispiel auch einen Jan Gracus wieder zurückgeholt von Nashville, der war ja auch früher sehr lange Zeit dort, ist aber halt auch schon 32, und das denke ich mir, das ist auch eher wieder so ein Transfer, so auf die alte Zeit so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der noch gut was bringt. Ich muss aber auch sagen, das Mittelfeld an sich ist noch okay. Wo ich große Kritikpunkte habe, ist in der Abwehr und im Angriff. Im Angriff jetzt nicht negativ, da haben sie da haben sie mit Pukki einen sehr starken Spieler geholt, und auch letzte Saison Holgwane, der Südafrikaner, war ein Glücksgriff. Der hat Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber diese Saison war der Bockstab. Und hat auch sehr viele Dinge reingehauen. Aber sonst ein Tashuri Shradi oder Bing Yong auf Mendo Garcia sind Spieler, die bringen es nicht. Frakapane genauso. Aber der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist die Verteidigung. Und die ist nicht MLS-tauglich. Keinesfalls. Vielleicht ein Tapias, der etwas kann, und Michael Boxhall wegen Erfahrung. Ist halt auch schon 35, aber er ist sehr MLS-erfahren, und ich glaube, solche Spieler brauchst du einfach hinten drin als IV. Das kannst du bringen. Und vielleicht noch ein Zarek Valentin, wobei der, finde ich, auch schon stark abbaut so in den letzten Jahren. War mal ein richtig starker Rechtsverteidiger, fand ich, auf MLS-Niveau. Aber der, ja, also ist mir aufgefallen, dass so ein Spieler, der hat die 30 erreicht und hat auch schon bei Houston, wo er war, abgebaut. Und jetzt bei Minnesota ist er jetzt auch nicht mehr das, was er eigentlich mal war. Und sonst sehe ich da auch keine Verteidiger, wenn ich mal so den Kader angucke, gerade auf der US-Seite. Das ist nichts, was überzeugt. Also da muss Minnesota auf alle Fälle nachrüsten. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem in der Saison gewesen, die Abwehr.
Was mir übrigens in dem Kader von Minnesota jedes Mal auffällt, wir hatten das, ich überlege gerade, bei welchem Team das war, wo wir kritisiert hatten, dass sie extrem viele nicht-amerikanische Spieler haben.
Charlotte.
Charlotte, genau. Bei Minnesota ist das genauso. Also die haben gefühlt 5 amerikanische Spieler, der Rest ist quer aus der Welt zusammengewürfelt. Vielleicht ist das am Ende auch ein Faktor, dass die Spieler sich untereinander nicht vernünftig verständigen können.
Gut, wenn man jetzt mal die 2 Ersatztorhüter ausklammert, dann sind es auch 6 Spieler, ja. Also Tarik Valentin würde ich jetzt als Ami zählen. Weil der ja Puerto Rico ist, aber halt, ja, den zähle ich trotzdem als Ami.
Ja,
ja. Mit, aber sonst, ja, wen hast du noch? DJ Taylor ist Ami. Devin Paddleford, aber Paddleford ist auch ein Spieler, der ist ein Talent, aber er ist noch nicht so weit, dass er Stammspieler ist. So eins dieser Talente. Dann hast du Brent Kallmann, der für mich auch nicht MLS-tauglich ist, auch schon 33. Dann hast du Fred Emmings, der ist, glaube ich, damals, ist der Draft oder Academy kommen? Ich weiß nicht. So 19-jähriger Torhüter. Ich glaube auch, weil mit 19 bist du ja noch nicht im Draft normalerweise.
Doch schon.
Dann schon.
Frank Yamaya.
Okay. Dann hast du eben noch Will Travis Ami. Hassani Dotson ist Ami. Und dann hast du noch im Kader, wo Emmanuel Iwe. So, aber Iwe ist auch, ja, der hat 3 Spiele gemacht. Also, ja. Also, ja, es ist auch sehr dünn, was so Amerikaner angeht.
Was übrigens auch interessant ist, wenn man sich mal Fred Emmings ansieht, der ist ja erst 19 und dementsprechend ein 19-jähriger Torhüter. Und anstatt, dass er bei Minnesota 2 in der MLS Pro League mitspielt, er kann ja trotzdem noch auf der Bank sitzen für das MLS-Team, spielt er dort anscheinend nicht, zumindest finde ich da keine Statistik drüber, was einfach ein verschenktes Talent ist. Also anstatt, dass du ihm Spielzeit gibst, lässt du ihn ja die ganze Zeit bei Minnesota auf der Bank sitzen.
Dann ja, das ist ja das, was auch Sepp eben meinte. Ja. Das sind halt so, und der hat, glaube ich, nochmal so 2 Spieler drin, die noch relativ jung sind. Mal schauen, wie sie die jetzt einsetzen. Und dann hattest du ja in der Vergangenheit einen Patrick Ware, der auch sehr talentiert war. Der hat auch keine Chance im ersten Team bekommen. Wie hieß der andere? Da war nochmal so ein junger Spieler, aber der ist schon ein bisschen länger weg. Ich meine, der spielt jetzt irgendwo anders und ist relativ. Da hast du, ich glaube, Noah Bingsley war damals First-Round-Pick im Draft, der groß gehypt wurde. Aber gut, Draft-Spieler schaffen es eh selten, den Sprung. War das, überleg gerade, nee, Chase Casper ist schon ein bisschen älter, oder?
Ich glaube, ja.
Oder was ist Chase Casper?
Aber nächste Saison wird auf jeden Fall für Minnesota alles besser. Weil sie haben sich ja Caden Clark geholt. Also der löst alle Probleme. Gar kein Problem dann.
Ist Caden Clark Homegrown Player?
Das ist ja dieses Ding. Der ist in...
Ich frage nur, weil es gab ja die Diskussion. Oder es gab ja damals mit den Red Bulls irgendwie so diese Thematik, weil er ja Homegrown Player war, aber ist er eigentlich einer aus Minnesota und so weiter und hin und her und drüber nahe.
Ja, die Red Bulls hatten für ihn sozusagen ja quasi die Homegrowner-Rechte abgekauft. Also dürfte er theoretisch nicht mehr als Homegrowner für Minnesota zählen. Aber an sich spielt das, glaube ich, für Minnesota dann keine große Rolle. Aber mal sehen, wie sie das machen.
Sollten wir vielleicht noch kurz erklären, was ein Homegrown-Player ist, für die, die es nicht wissen?
Das sind junge Spieler, die aus der Region kommen. Dementsprechend aus der Akademie kommen und dann hochgezogen werden in die erste Mannschaft. Und dementsprechend aber auch geschützt sind. Es gibt ja verschiedene Draft-Formate oder beispielsweise den Expansion-Draft, wo Spieler aus einem Team für eines der neuen Teams genommen werden könnten. Aber Homegrown-Player unter anderem sind halt geschützt und können einfach nicht entrissen werden, weil sie halt oftmals sehr junge Spieler sind und erst noch aufgebaut werden sollen.
Danke. Jetzt wisst ihr es auch, falls ihr es noch nicht wusstet. Habt ihr noch was? Wir haben jetzt tatsächlich Überlänge in dem Take und... Habt ihr noch was zu MLS?
Nö.
Nö.
Kein Spiel mehr, kein gar nichts mehr.
Nö.
Dann schneide ich jetzt so kurz zwei Länderspiele an, die Deutschen, also unsere US Men, German Men National Team spielt die Woche gegen USA und Mexiko. Das Spiel gegen die USA, Samstag 21 Uhr. Mexiko wird um 2 Uhr nachts stattfinden, was man eher weniger anschauen kann. Und ansonsten kommen wir jetzt zum Abschluss der Folge. Wir bedanken uns immer fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback auf den bekannten Kanälen. Joint unserem Discord. Abonniert uns bei Social Media. Facebook, Twitter, Instagram ist verlinkt. Wir haben ein Tippspiel. Wir haben auch ein Fantasy. Jetzt neigt sich das Ganze natürlich dem Ende zu. Wenn ihr euch denkt, kommende Saison will ich Teil der MLS Supporters Germany Fantasy Liga sein oder des MLS Supporters Germany Tippspiels auf Kicktipp, dann wartet. Setzt euch eine Erinnerung für Ende Februar, Anfang Februar für euer Handy und tretet dann bei. Ansonsten bleibt gesund, habt eine gute Woche, genießt das Wetter und die ersten Blätter, die vom Baum fallen. Und wir hören uns wieder bei einer neuen Folge von MLS Podcast auf meinsportpodcast.de.
Herzlichen Dank übrigens an den US-Verband und an den DFB, dass sie das Spiel nicht einen Monat vorher gemacht haben in Hartford, weil dann hätte ich es ja sehen können. Danke.
Schönes Knochenende.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.